von einem Alpha-Mensch wird erwartet, dass es sehr fair ist und empathisch, also muss immer wieder Streicheleinheiten verteilen, überall.
Also muss eigentlich dafür sorgen, dass alle happy sind?
Genau,
oder?
Muss dafür sorgen, dass alle happy sind. Bei den Spinnen werden die Männchen gefressen zum Teil nach der Begattung, also die haben noch nichts mehr zu tun. Im Matriarchat bei den Bonobos, da ist es so, dass nicht die Männchen aus der Gruppe weitergehen, sondern die Weibchen.
Hallo, willkommen bei Rock und Randale, dem Podcast, der bei schlauen Menschen nachfragt, wie es klappen könnte mit Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Frau und Mann. Mein Name ist Nicoletta Cimino. In dieser Episode wird es tierisch. Wir sprechen zum Beispiel darüber, warum bei den Bonobos die Weibchen das Sagen haben, warum bei den Pavianen die Alpha-Männchen Chief Happiness Officers sind und so ihre Machtposition verlängern, welche Tierarten im Matriarchat leben und ob die Fauna die besseren Feministen hergibt. Das alles machen wir mit dem legendären ehemaligen Direktor des Zoo Zürich, mit Alex Rübel. Willkommen bei Rock und Randale, Herr Rübel.
Willkommen, Frau Cimino.
Es freut mich, dass Sie hier sind.
Danke vielmals.
Herr Rübel, Sie sind Tierarzt und waren von 1991 bis 2020, also 29 Jahre lang, eine sehr lange Zeit, Direktor des Zoo Zürich. 2012 haben Sie als einziger Schweizer bis jetzt den Vasa Award gewonnen. Das ist so etwas wie, könnte sagen, den Oscar der Zoo-Auszeichnungen. Ihre Liebe zu Tieren hat sich schon sehr früh gezeigt in der Kindheit und davon zeugt auch Ihr Pfadiname. Sie heißen nämlich Küngel. Also Kaninchenhase.
Ja, das ist richtig.
Vielleicht können wir im Verlauf unseres Gesprächs noch über das Geschlechterverhalten der Hasen reden. Das ist vielleicht auch noch spannend. Ja, ist schön, sind Sie hier, Rübel. Ich möchte ganz, ganz weit hinten in der Geschichte beginnen, quasi in der Entstehungsgeschichte von Mann und Frau oder von unserer Existenz. Was war eigentlich zuerst da, das Männchen oder das Weibchen? Weil in der Bibel steht ja, Gott erschuf Eva aus Adams Rippe.
Ja, heute besteht eigentlich die Hypothese, dass das Männliche, das Y im Chromosom erst wirkt, wenn die Blastozyste schon da ist. Das heißt also, wenn das X schon begonnen hat, sich zu entwickeln. Und deshalb ist eigentlich, geht man heute davon aus, dass eigentlich der weibliche Start davor dem männlichen war. Und es gibt ja auch heute noch Zeichen dazu. Also ein Weibchen kann sich ja auch mit Parthenogenese ohne Geschlechts Akt vermehren, im Gegensatz zu den Männchen. Die können das nicht. Also wenn man sagt, aus der Rippe vom Adam, dann muss man das heute ein bisschen in Frage stellen. Vielleicht war es umgekehrt.
Müssen wir die Genese umschreiben, genau. Es gibt ja heutzutage viele Menschen, die sagen, dass Gender, also die soziale Geschlechtsidentität und auch die Normen dazu, eigentlich rein kulturell verursacht sind. Also dass das eigentlich auch anerzogen wird zum Teil und gar nicht so viel, wie schon im Grunde so gelegt ist. Was können Tiere uns in dieser Hinsicht sagen? Wie sieht das bei Tieren aus?
Ja, also Karel van Schaik hat das einmal formuliert.
Wer ist das?
Mit den Karel van Schaik, der ist der Anthropologie oder war der Anthropologieprofessor an der Universität Zürich und hat verschiedene Bücher geschrieben, auch die Wahrheit über Eva beispielsweise, um zu zeigen, dass eigentlich diese Unterschiede zwischen Mann und Frau eben nicht immer so waren beim Menschen. Aber wir sind jetzt bei den Tieren, aber er beschreibt eigentlich verschiedene Naturen eines Lebewesens. Und die erste Natur ist die biologische, also die uns über die Genetik mitgegeben wird. Und die zweite ist die kulturelle, also was wir lernen. Und man sieht dann sehr genau, also dass grundsätzlich ist vieles angelegt in der Genetik, aber mit einer großen möglichen Variabilität, also die Individuen können sich anpassen, kulturell auch anpassen. Die Kultur spielt eine Rolle, die spielt nicht nur beim Menschen eine Rolle, sondern auch bei den Tieren, vielleicht kommen wir noch dazu, spielt auch da eine Rolle, also das Lernen, aber es spielt sicher beides mit. Also 100%ig kulturell sind wir nicht geprägt. Auch unsere Geschlechter sind nicht 100%ig kulturell geprägt, da bin ich fest überzeugt, es braucht beides.
Wenn Sie sagen, dass auch Tiere zum Teil eben gewisse Verhaltensnormen lernen, die jetzt einem Weibchen oder einem Männchen zugesagt wird oder zugesprochen wird, also wo und wie denn zum Beispiel?
Ja, also man muss vieles lernen, auch als Tier, oder muss man verschiedenes lernen. Und wir reden ja heute hauptsächlich auch über Menschenaffen. Und da sieht man halt, also wenn Tiere müssen sich anpassen, die müssen lernen, miteinander sozial umzugehen, die müssen lernen, auch mal zurückzustehen, wenn es nicht passt. Mhm. Also da gibt es sehr viel zu lernen in dieser Sache. Gendermäßig weiß ich jetzt nicht, wie viel man da lernen muss, mhm. aber was halt auch in der Natur ist, so ist, es gibt durchaus eine Arbeitsteilung.
Ja.
Also es ist nicht so, dass
alle alles machen
in der Natur, sondern jedes Tier ist eigentlich und jedes ist auf sein Leben vorbereitet oder schon genetisch. Das beginnt schon genetisch. Und dann können Adaptionen geschehen.
Also sprechen wir doch von den Menschenaffen, weil die sind uns ja sehr, sehr ähnlich eigentlich. Wie sieht denn dort die Rollenaufteilung aus? Also was macht ein Männchen oder ein Männlein oder ein Weiblein bei den Menschenaffen?
Ja, es ist natürlich bei allen, also bei den großen Säugetieren so, dass die Weibchen bekommen die Jungen.
Ja.
Und das lässt sich nun mal nicht wegdiskutieren. Mhm. Und man weiß auch, dass deshalb gewisse Verhaltensweisen, die sich auf die Jungen beziehen, sind ganz spezifisch weiblich. Man kennt zum Beispiel bei den Schimpansen, kennt man Unterschiede bei den Männern, die sind kräftiger. Bei uns auch noch zum Teil,
ja,
sind kräftiger. Die Weibchen sind besser im sozialen Umgang als die Männchen. Die sind gleichwertig, aber sie sind nicht gleich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir sicher noch eingehen können.
Mhm. Und verändert sich eigentlich das, also, oder anders gefragt, wenn Tiere im Zoo sind, also nicht in der freien Natur, gibt es da wie Veränderungen plötzlich in diesen Verhalten oder in diesen Rollenaufteilungen oder spielt das keine Rolle, ob ein Tier in einem Gehege ist oder eben in der freien Natur?
Ja, heute versuchen wir, die Tiere sehr naturnah zu halten. Aber es gibt schon in der Vergangenheit gibt es Situationen, vielleicht jetzt als ein erstes Beispiel, nicht eines, das unbedingt mit dem Gender zu tun hat, sondern wir haben gesehen, dass Orang-Utans die Hand aufgezogen wurden, kein Demutsverhalten gelernt haben.
Ah, spannend.
Also wenn eine Aggression stattfindet, irgendeiner Art, dann wissen sie nicht, wie sie sich zurückziehen können. Und das haben sie nicht gelernt. Und das ist aber etwas, das, um zu funktionieren in einer Gesellschaft, in einer Menschenaffengesellschaft, dann nötig ist.
Die wurden wie nicht sozialisiert? Oder
sie
ja,
werden
zu
nicht
wenig.
Sozialisiert. Und dann ist es auch so, dass bei der Geburt, oder wenn Weibchen Junge haben, wenn sie das nie gesehen haben bei anderen Weibchen, dann kann das manchmal so sein, dass sie dann ihres Junge eher vernachlässigen oder eben nicht gewohnt sind, wie man mit dem umgeht. Also auch da finden Lernprozesse statt.
Was können eigentlich wir von den Menschenaffen lernen? Gibt es etwas, das die besser machen in der Gleichstellung der Geschlechter?
Ja, ich glaube, sie haben einfach, jeder hat seine Rolle. Jeder hat seine Rolle und für das ist er perfekt determiniert. Und wenn eben das Kulturelle auch stimmt, dann funktioniert's, oder?
Mhm.
Und dann sind aber auch beide gleichwertig. Und es ist auch bei den Menschenaffen nicht so, dass das Männchen einfach dominant ist. Sondern das hängt zusammen hauptsächlich mit der Möglichkeit des Individuums, sich mit den anderen zu arrangieren, im weitesten Sinne gesagt. Und je besser man so sozial vernetzt ist, umso stärker ist die Autorität. Das ist wahrscheinlich, was wir lernen können. Also, vielleicht kommen wir dann noch auf das Alpha. Männchen oder Alpha-Weibchen zu sprechen.
Darauf wollte ich jetzt gleich zu sprechen kommen. Man hört ja auch bei uns viel, wenn es so Leader-Positionen hat in der Gesellschaft, hey, das ist ein Alpha-Tier. Und meistens ist das ja männlich konnotiert, oder? Ein Alpha-Mann. Man hört seltener, das ist eine Alpha-Frau. Aber wie sieht es denn eben aus bei den Affen?
Ja, es ist sogar ganz verschieden. Das ist, was das Interessante ist. Ja, wir bezeichnen mit Alpha eigentlich Macht, oder?
Ja.
Und Macht ist nicht Alpha. In der Tierwelt. Alpha ist das Tier, das Weibchen oder das Männchen, das von der Gruppe am besten akzeptiert wird. Dem folgt man nach. Und Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen wird man nur, wenn man entsprechend akzeptiert ist. So ein Alpha-Männchen, das Alpha-Männchen werden will, das muss nicht drauf losschlagen oder so, sondern das muss sich arrangieren. Man weiß, es ist immer etwas gestresst, weil es muss immer, immer...
Das sind die menschlichen Alpha-Tiere auch, aber ja.
Ja, aber man weiß eben beim Stress beispielsweise, das Alpha-Männchen ist gestresst. Mhm. Das Beta Männchen ist nicht mehr so gestresst und je jünger die dann werden, sind die wieder mehr gestresst. Und wieso ist es gestresst? Es muss immer dafür sorgen, dass es Empathie gibt seinen Mitgliedern der Gruppe. Es muss sehr empathisch sein. Es muss für Fairness sorgen. Schimpansenmännchen, die Alpha sind, die müssen Streit schlichten. Und es hat sich gezeigt, dass sie sehr unparteiisch sind. Also es wird von einem Alpha-Mensch wird erwartet, dass es sehr fair ist. Sehr fair ist. Und empathisch, also muss immer wieder Streicheleinheiten verteilen, überall.
Also wenn's, muss eigentlich dafür sorgen, dass alle happy sind,
genau,
oder?
Muss dafür sorgen, dass alle happy sind.
Ah, das ist ein gutes Rezept.
Ja, das ist ein gutes Rezept und von dem können wir sicher etwas lernen. Mhm. Und es ist nicht die Macht. Und man weiß sogar, also, dass die aggressiveren Männchen werden seltener Alphas als die umgänglicheren. Also, deshalb hat das eben auch nichts mit Macht zu tun. Und das gibt es auch bei Weibchen. Bei den Bonobos beispielsweise, da ist das Alpha-Weibchen ist die Chefin der Gruppe. Also, das Alpha-Weibchen.
Ist immer so.
Ja, also immer gibt es gibt ja immer Ausnahmen in der Natur, aber meistens, ja. Mhm. Oder in den meisten Fällen. Und das Alpha-Männchen ist in der Regel ein Jungtier, ein junges Männchen des Alpha-Weibchens. Und das hat nur diese Stellung, weil das Alpha-Weibchen dafür sorgt, dass eben dieses Männchen dann auch Alpha wird. Und deshalb bleibt es immer in der Rangordnung unter dem Alpha-Weibchen. Also das gibt es absolut auch.
Das bringt mich ein bisschen zum nächsten Thema, das ich ansprechen wollte, eben starke Weibchen. Es gibt ja einige Tierarten, die leben im Matriarchat, wie zum Beispiel die Orcas oder auch die Elefanten, die Hyänen. Wie sind die organisiert? Also was für eine Rolle wirklich hat denn so ein Weibchen, das den Lead hat im Matriarchat?
Vielleicht so nochmals zu den Bonobos, oder? Die Bonobos sind ja unsere nächsten Verwandten. Man sagt zwar immer so und so viel Prozent gleiche Genetik, aber wir müssen aufpassen, oder?
Sind nicht 98,7%.
Das sind, wenn man das rein mathematisch ansieht, aber auch von unseren gehen sie nicht alle aktiv.
Ja.
Also das ist eine große Adaptationsmöglichkeit, aber das heißt nicht, dass sie uns immer ganz gleich sind, gerade im Verhalten. Das braucht dadurch ein gewisses. Aber es ist so, dass eben im Matriarchat, bei den Bonobos, da ist es so, dass nicht die Männchen aus der Gruppe weitergehen, sondern die Weibchen. Also die Weibchen verlassen, wenn sie adult werden, verlassen sie ihre Familie oder ihre Gruppe, es sind ja manchmal große Gruppen, die Bonobos-Gruppen, 40, 50 Tiere, die verlassen diese Gruppe, schließen sich anderen an, manchmal kommen Gruppen zusammen, gehen wieder auseinander, Fission and Fusion, oder? Also diese kommen zusammen, aber die Weibchen gehen weg. Also das heißt, sie müssen sich einer neuen Gruppe anschließen.
Mhm.
Und wie geschieht das? Also es sind die Fremden. Sie müssen soziale Partner finden. Und soziale Partner sind natürlich, also für die Weibchen, die Weibchen. Und das geschieht, und deshalb weiß man auch, dass die Bonobos, die brauchen ihren Sex nicht nur für die Fortpflanzung, sondern man kennt vielen weiblichen Sex untereinander, indem sie sich Wohlbefinden verursachen. Dann wird ein Oxytocin ausgeschüttet und das gibt die Freundinnen.
Okay.
Und wenn man genug Freundinnen hat, dann wird man stark. Und so wird man Alpha letztlich, oder? Also man braucht diese Zusammenarbeit, um nachher auch in der Rangordnung und in der Stellung, das muss nicht immer Alpha sein, der Gruppe seinen Standort zu finden.
Also kann man sagen, die Bonobo-Weibchen zehren ihre Kraft aus den anderen Weibchen.
Ja, also ja, und auch die Männchen übrigens. Mhm. Also bei den Bonobos ist etwas anderes. Die sind nicht immer so sozial. Deshalb sind sie vielleicht dann auch eben nicht die Alphas, nicht so Alphas. Aber das gilt natürlich zum Beispiel auch bei den Schimpansen. Also bei den Schimpansen ist das wohl so. Also da wird das Alpha-Männchen auch von den Beta-Männchen gegroomt. Also da wird gelaust, wie wir das sagen. Und es ist auch so, wenn ein Alpha-Männchen ein gutes Alpha-Männchen einmal abtritt, dann hat es trotzdem noch einen Einfluss auf die Gruppe. Und das Alpha-Männchen muss immer schauen, dass alle zufrieden sind, wie wir vorher gesehen haben, muss zufrieden sind. Und deshalb dürfen auch Nicht-Alpha-Männchen manchmal andere Weibchen begatten. Also das
ist toleriert.
Das ist durchaus toleriert. Bei den Orcas beispielsweise oder bei den Elefanten. Ja, weshalb gibt es diese Matriarchate oder Patriarchate? Da spielt die Genetik schon eine Rolle. Also wie sichergestellt wird, dass keine Inzucht geschieht. Gerade in den langlebenden Gruppen, die große Territorien haben, die treffen nicht jeden Tag wieder auf ein gleichartiges Tier. Und da müssen die einen wandern, oder? Die einen müssen weg in neue Gruppen. Wir haben gesehen, beim Bonobo sind das die Weibchen, bei den Orcas oder bei den Elefanten sind das die Männchen. Die müssen weg aus der Gruppe und dann kommen neue Männchen nur für die Begattung zur Gruppe. Bei den Afrikanern sind sie dann mal bei der Herde dabei, bei den Elefanten. Bei den Asiaten sind die meisten Bullen sind Einzelgänger, die da von Gruppe zu Gruppe funktionieren. Aber der Sozialverband ist das Matriarchat.
Also immer das Weibliche ist quasi wie das Zentrum der Gemeinschaft.
Ja, ich meine, der Matriarchat ist ganz klar das Weibchen, das Zentrum der Gesellschaft. Es gibt auch Tierarten bei denen es weibliche unmännliche Zentren gibt. Oder? Ich habe da ein wahnsinniges Erlebnis gehabt bei den Javaner-Makaken, die der Zoologie, das Zoologische Institut an der Universität gehabt. Ich war Tierarzt und ich musste die immer, wenn etwas geschah.
Was sind das für Tiere?
Makaken sind Affen.
Affen.
Aber keine Menschenaffen. Ich musste immer, wenn etwas geschah, Gesundheitliches war, musste ich ausrücken. Und ich hatte relativ häufig Sonntagsdienst und immer am Sonntag gab es Beißereien.
Und, weil alle sich zum ersten Mal entspannen konnten in der Woche.
Das war eine relativ große Gruppe. Ja, da war kein Tierpfleger mehr da, keiner, der hier das Kommando hatte. Also hat man sich da ausgetobt, oder? Und da war ganz interessant, also das erste Mal, als ich hin musste, haben die Männchen miteinander gekämpft. Die haben riesige Eckzähne. Die haben einander ganz böse Wunden zugefügt. Die hat man dann zusammengenäht, wieder bis alles gut war. Die musste man wieder in die Gruppe integrieren, sonst stimmt nachher die Rangordnung nicht mehr. Und dann, also das war so zweimal so, und plötzlich, am dritten Mal wurde ich gerufen, die Weibchen haben miteinander gekämpft. Die haben durchaus heftig miteinander gekämpft, aber sie haben nicht gebissen, sie haben gekratzt. Die haben sich einander das Gesicht zerkratzt. Das gab dann Infektionen, war auch nicht schön. Aber es zeigt, dass die Männchen haben ihren Teil und die Weibchen, die haben ihre Konkurrenz unter den Weibchen. Es gibt sehr wenig Konkurrenz zwischen Männchen und Weibchen in der Natur.
In der Tierwelt. Ja, also das sind immer das gleiche Geschlecht, das sich
meistens
konkurrenziert.
Meistens sind die Konflikte, man kämpft um ein Weibchen oder man kämpft um ein Männchen. Es ist übrigens so, dass man weiß, dass unter den Säugetieren hauptsächlich die Weibchen die Männchen aussuchen und nicht umgekehrt. Also das Weibchen stellt sicher, dass es einen guten Vater hat für seine Kinder.
Ja, darum müssen sich die Männchen auch so präsentieren, oder?
Darum müssen sich die Männchen präsentieren, ja.
Ist eigentlich bei uns auch so, wenn wir ehrlich sind.
Ist bei uns auch so, absolut. Das glaube ich auf jeden Fall. Da habe ich nicht keine Erfahrung damit. Aber also ist bei uns auch so. Mhm. Und natürlich will das Weibchen, dass seine Jungen aufkommen, während das Männchen viel mehr Möglichkeiten hat, mit anderen Weibchen Junge zu züchten.
Wenn wir bei den Jungen sind, mich hat sehr berührt, mir war das wirklich nicht bewusst. Ich habe vor ein paar Jahren es gibt ja diese berühmten Dokumentarfilme über Pinguine, wie die Pinguine quasi ihre Kinder aufziehen oder ihre Jungen aufziehen. Und da gibt es eben diese Szenen, wo man sieht, wie der Vater das Pinguinkind bei sich hat und einfach bleibt und bleibt, bis das Weibchen dann wieder von der großen Expedition zurückkommt und umgekehrt, die wechseln sich ab. Also eine sehr gleichberechtigte Aufzucht der Jungen haben die.
Absolut, hundertprozentig. Also da ist wirklich Gleichberechtigung in der Aufzucht da. Das Weibchen muss das Ei legen, oder? Das ist viel Energie, die in das Ei fließt, oder? Wenn das Ei gelegt ist, dann kann das Weibchen fressen gehen und dann ist das Männchen dran. Und die brüten auch miteinander, also das funktioniert dort sehr gut, ja. Dort ist wirklich eine absolute, würde ich sagen, da kann man sagen, eine absolute Gleichberechtigung da.
Gibt es noch andere spannende Modelle bezüglich Kindererziehung im Tierreich?
Es ist ja immer in der Natur so, dass sowohl die Individuum wie auch die Nachzucht, das ist immer optimal ausgerichtet. Oder? Und da gibt es eben gleichberechtigtere, also wenn es jetzt um die Jungenaufzucht geht, oder da gibt es Tierarten, bei denen ja die Aufzucht eine kleine Rolle spielt. Also bei den Spinnen werden die Männchen gefressen zum Teil nach der Begattung. Also die haben da nichts mehr zu tun. Die haben das gemacht, was sie zu tun mussten, oder? Und deshalb gibt es alle Varianten. Und trotzdem, also ich glaube, was unterschiedlich ist zu uns, ist, dass wir diese Aufzucht, oder, der Jungtiere, also die Rollen. Und ich glaube, es gibt eben Rollen, oder? Es gibt auch noch bei uns Rollen, die kann man nicht ganz wegdiskutieren. Die sind auch kulturell noch da. Aber,
ja,
man versucht
genau.
das. Mhm. Bin nicht ganz immer sicher, ob das richtig ist, oder? Ja, wir haben immer noch weniger Ingenieurinnen als Ingenieure, oder? Und wir haben immer noch mehr Frauen, die gerne in der Pflege oder so aktiv sind. Das Problem ist nicht das, oder? Sondern das Problem ist, dass daraus nicht eine Gleichberechtigung entsteht, oder? Wieso wird das niedergeschätzt? Das ist auch kulturell.
Auch finanziell natürlich.
Auch finanziell, das ist kulturell gemacht. Ja. Und das hat nicht mit der Natur zu tun.
Mhm.
Ja, also Franz de Waal, das ist der große Schimpansenforscher, der hat festgestellt, dass junge Schimpansen, wenn man denen Spielzeuge reingibt, dann ist es so, dass die Männchen, die jungen Schimpansenmännchen, die bevorzugen auch Autos und Sachen, die Lärm machen. Und die Weibchen bevorzugen einen Teddy oder ein Baby oder ein Stofftier. Ja, wieso ist das, oder? Also da ist offenbar doch etwas auch schon in der ersten Natur eben genetisch angelegt. Das kann man aber, das weiß man, das kann man auch. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen. Er hat beispielsweise auch ein Schimpansenweibchen beobachtet, das völlig männlich agiert hat. Das Tier wurde auch völlig akzeptiert in der Gruppe, da war gar keine Diskussion in unserem Sinn, sondern das gehörte zur Gruppe genau gleich. Also da war eine Gleichberechtigung da, ob wie sich das Tier dann auch immer verhalten hat. Da können wir auch etwas davon lernen.
Jetzt, Herr Rübel, Sie sind so in diesen Themen drin und haben das wirklich so lange auch studiert und diese, ja, eben diese Definitionen von Rollen im Tierreich. Sie haben selber drei Kinder. Sie haben jetzt gerade von Spielzeug gesprochen. Haben Sie da irgendwie, als die Kinder klein waren, eben Wert darauf gelegt, dass es eben nicht so klar ist, wer jetzt mit was spielt?
Ja, wir haben das ein bisschen versucht, ja. Muss ich sagen, nicht? Also wir haben einfach viel Freiheit gegeben, muss ich sagen. Aber ein Ding zum Beispiel, wir haben eigentlich gesagt, also die Tochter, die bekommt jetzt einfach kein Barbie.
Ja.
Dieses Plastikding wollen wir nicht im Haus, oder? Das ging eine Weile gut, bis sie ausgeliehen von einer Freundin ein Barbie nach Hause brachte. Da waren wir dann wieder
machtlos.
Etwas desillusioniert, muss ich gestehen, ja.
Wir wollen in diesem Podcast immer zum Schluss noch so ein paar, nicht Handlungsanweisungen, aber vielleicht mögliche Lösungsansätze geben, wie es eben klappen kann mit dieser Gleichstellung und auch mit dieser Augenhöhe zwischen Mann und Frau. Und da möchte ich Sie fragen, Sie kennen sich so gut aus mit Tieren, was können wir von den Tieren abschauen dabei?
Ja, also ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, wenn man Erfolg haben will, dann muss man Freunde haben. Und man muss die umarmen, man muss die pflegen.
Sorge tragen.
Sorge tragen zu den Freunden. Muss sich ein soziales Netzwerk aufbauen, das einem auch trägt. Das gibt einem auch Freiheit. Also ich glaube, das ist das
Also Solidarität vielleicht.
Solidarität, aber auch Fairness. Auch Fairness gegenüber einem anderen. Also man kann nicht dann einfach seine Freunde nur unterstützen, weil sie Freunde sind, sondern Fairness realisiert man, oder, auf beiden Seiten. Also auch wenn einer findet, er könnte mich jetzt unterstützen, oder, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig ist, was ich jetzt mache, und er macht es nicht, dann ist das auch ein Zeichen von Fairness. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ja, die anderen happy machen, haben Sie gesagt. Ich glaube, das ist das Zentrum für alles. Und das gilt natürlich auch zwischen Mann und Frau. Man muss die anderen happy machen. Und wenn sich die eine Seite unterdrückt fühlt oder behindert fühlt, dann geht das nicht. Dann ist das nicht gut und wird auch nicht gut sein. Sondern dann geht es darum, die andere Seite, sei das jetzt gleichgeschlechtlich oder nicht gleichgeschlechtlich, happy zu machen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese sehr interessanten Einsichten, Alex Rübel.
Danke vielmals.
Das war Rock und Randale über Geschlechterrollen, das Matriarchat und Alphatiere. In der nächsten Folge sprechen wir mit Jael Meyer und Joe Dietrich, Jungunternehmer, Influencer, Gesichter der Generation Z und Eltern von zwei kleinen Kindern, über alte Rollenbilder und neue Realitäten. Wir hören uns.